Hallo, liebe Jutta. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcastes.
Hallo, ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, man hört es vielleicht. Ein bisschen belegt ist die Stimme, aber ich glaube, ich halte durch und ich freue mich jetzt, mit dir zu sprechen. Wir haben uns ja etwas länger nicht gehört und heute geht es mal wieder um den HR-Report, der ja einmal im Jahr erscheint. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, wer macht den, was wird da genau gemacht, und welche Bedeutung haben sozusagen auch in der Szene die Ergebnisse, die dieser HR-Report hervorbringt. Vielleicht magst du uns das noch mal ganz kurz rahmen, bevor wir dann auf das aktuelle Schwerpunktthema einsteigen.
Also diesen HR-Report oder HR-Report, den machen wir seit vielen Jahren. Es müsste mittlerweile der 12. sein. Und
Ui.
wir machen, ja, also wir machen es jedes Jahr. Und es gibt ein paar Fragen, die seit 12 Jahren gestellt werden. Und da generieren wir Langzeitdaten. Das ist ganz, ganz spannend. Und dann setzen wir uns jedes Jahr ein Schwerpunktthema. Und auch das ist immer eine ganz interessante Sache, weil wir immer versuchen, einfach die Aktualität in der Arbeitswelt auch abzugreifen. Und wichtig uns, wir machen das mit unserem Kooperationspartner von Hays. Ich glaube, auch in der Öffentlichkeit ist dieser Report auch als der Hays-Report bekannt. Und dieses Jahr haben wir uns das Thema gesetzt, KI in Unternehmen.
Ja, eine Frage vielleicht nochmal zu dem Report, die mir gerade einfällt, Jutta. Wenn du sagst, seit 12 Jahren und ihr fragt sozusagen auch einige Aspekte immer ab, jetzt mal unabhängig von dem Schwerpunktthema, kannst du das einschätzen, welche Bedeutung dieser Report für die konkrete Arbeit von Personalerinnen und Personalern hat, für die Unternehmen selbst hat. Also habt ihr da irgendwie so ein Gefühl dafür? Weil das ist ja ziemlich einzigartig, so eine Langzeitbetrachtung auch zu haben, ne?
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass das schon eine Spur hinterlässt. Wir bekommen immer die Rückmeldung, dass das sehr hilfreich ist, insbesondere was die Langzeitdaten betrifft. Wir können also tatsächlich seit 12 Jahren auch sagen, was so die Top 3, Top 5 HR-Themen sind. Wir können Aussagen da liefern, wie sich das Thema Personalbindung entwickelt, wie das Thema Personalentwicklung, Beschäftigungsfähigkeit entwickelt, wie das Thema Personalgewinnung sich aufstellt, auch in dieser Zeit, aber auch so bestimmte Aussagen zum Thema Führung treffen. Und wir hoffen natürlich schon, dass wir eine Spur hinterlassen. Das ist natürlich dadurch, dass wir natürlich nicht, also wir wissen schon, wie sozusagen die Downloads sind. Natürlich
Ja,
wissen wir das und wir
ja.
beobachten und scannen auch, wie es in der Presse aufgenommen wird, wie es im Internet verlinkt wird, wie es bei LinkedIn oder Xing oder in Facebook läuft. Sowas können wir schon sagen. Und wir glauben schon, dass das auch einen Mehrwert und einen Nutzen bringen kann. Aber das ist so ziemlich die einzige Aussage, die ich eigentlich treffen kann vor diesem Hintergrund, ja. Also ich
Weil
würde
das
mich
ja schon was
freuen, wenn das ein
Besonderes ist,
Mehrwert.
ja.
Ich würde mich freuen, wenn es so ist. Ja.
Ja. Und befragt werden ja sowohl Beschäftigte als auch Führungskräfte, richtig?
Also befragt werden, das muss man sagen, wir machen, also wir haben so eine entsprechende Oberfläche, also befragt werden. Unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Größenordnungen, unterschiedliche Altersgruppierungen. Es werden das Thema Gender ist auch berücksichtigt, also Männer, Frauen, divers wird auch be als Befragte berücksichtigt und welche Positionen, also und von der Unternehmensleitung über Führung von Fachfunktionen, über Personal, also HR bis hin zu Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also wir versuchen sozusagen alles und werten auch alles aus. Das heißt, es gibt eine allgemeine Auswertung, dann gibt es diese entsprechende zielgruppenspezifische Auswertung. Selbst veröffentlichen wir in unserer Broschüre die allgemeine Auswertung plus die Auswertungen in diesen jeweiligen spezifischen Gruppierungen, wenn es Auffälligkeiten gibt. Aber am Ende des Tages sitzen wir dennoch quasi hinten in unserer Datenbank, sitzen wir natürlich auf einen Haufen von Daten, die tatsächlich in diesen Clustern auch eingeteilt sind, ja.
Ich finde das nochmal wichtig zu wissen, weil auch einfach um die Ergebnisse, über die wir ja gleich auch sprechen werden, zum Thema künstliche Intelligenz, um das auch einschätzen zu können, weil das dann ja tatsächlich auch eine wirklich gute Aussagekraft hat, wenn das so breit gestreut ist durch verschiedene Branchen, durch verschiedene Positionen im Unternehmen. Das finde ich jetzt einfach nochmal wichtig, um dann die Ergebnisse auch einschätzen zu können. Du hast es gerade schon gesagt, also Thema künstliche Intelligenz ist das Schwerpunktthema 2024. Jo, ein Thema, über das haben wir jetzt auch schon öfter mal gesprochen, ne? Eins, was sowieso durch unsere Veranstaltung, die wir auf unterschiedliche Arten und Weisen begleiten, ja, große Relevanz auch hat. Und jetzt habt ihr euch im HR-Report damit beschäftigt. Was sind so die wichtigsten Ergebnisse, bevor wir dann auf einige vielleicht so ein bisschen im Detail gucken und mich natürlich auch interessiert, was dich überrascht hat oder auch mich überrascht hat. Was sind denn so die zentralen Ergebnisse?
Also es haben insgesamt 1.100 mitgemacht. Nee, Entschuldigung, das muss ich jetzt korrigieren. Es waren 1.001 Befragte. Also 99
Sehr
weniger.
schön.
Also das ist uns immer wichtig, dass wir auch die Tausender-Marke knacken. Das ist immer eine, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und ich will vielleicht ganz kurz den Aufbau kurz erklären. Also wir haben einerseits, wollten wir wissen, wie so die der Grundtenor zu dem Thema ist. Dann war uns wichtig, wie die Berührungspunkte sind, die man, also die derjenige oder diejenige, die das jetzt beantwortet, wie die das einschätzt. Dann inwiefern tatsächlich, ob es eine Strategie gibt dazu oder nicht. Dann welche Einsatzmöglichkeiten da sind, welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind. Dann haben wir das Thema KI mit Führung auch nochmal kombiniert und wir haben das Thema auch mit Unternehmenskultur kombiniert, wollten wissen, ob es Beschäftigungseffekte, ob die sichtbar sind. Auch das hat uns interessiert. Und wollten auch nochmal wissen, ob es einen Alterseffekt gibt.
Ah,
Also ob
okay.
Ältere
Cool.
eher positiv oder eher negativ im Vergleich zu den Jüngeren eingestellt sind. Also das mal so grundsätzlich. Das war das Schwerpunktgebiet. Und wie gesagt, dann kamen noch die Langzeitfragen, die wir halt immer drauf haben.
Und jetzt mal vielleicht so ein ganz kleines bisschen vorweggenommen. Hattest du ein paar Überraschungsmomente
Ja.
oder fühltest du dich eigentlich in allem mehr oder weniger bestätigt, was du eh schon zu den Zusammenhängen aus deiner Arbeit weißt?
Also ich hatte, bevor wir mit dieser Untersuchung angefangen haben, habe ich natürlich so ein paar Hypothesen gehabt. Und ich war zum Beispiel unsicher, das war eine These mit einem großen Fragezeichen, wie der Grundtenor gegenüber KI wie der ist. Und war so ein bisschen hin und her. Einerseits neigen wir ja als Gesellschaft dazu, wenn so Neuerungen kommen, auch in dieser Vehemenz, dass wir sehr zögerlich sind, eher risikobehaftet sind und erstmal abwarten. Und da habe ich so gedacht, naja, wie viele werden dem eigentlich sehr positiv gegenüberstehen oder eher verhalten oder eher tatsächlich auch negativ? Und da hat der Report gezeigt, dass 36% der Befragten sich gegenüber künstlicher Intelligenz sehr positiv zeigen. Sehen also auch die Vorteile, die damit verbunden sind. Das bedeutet nicht, dass sie jetzt völlig blind sind gegenüber den Risiken und den Herausforderungen, aber sie sind grundsätzlich positiv eingestellt. Und es waren 14%, die die Gegenposition aufgemacht haben. Und der Rest war sozusagen, bewegte sich so in der Mitte, aber mit einer grundsätzlichen Tendenz zum Positiven. Also könnte man unterm Strich sagen, eigentlich ein positiver Grundtenor gegenüber künstlicher Intelligenz.
Würdest du sagen, das hat sich in der letzten Zeit irgendwie auch verändert? Oder weil, also ich höre ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja schon immer auch noch viele skeptische Stimmen. Also, dass man eben auch sehr, sehr achtsam sein muss, was den Einsatz von KI angeht und viele doch durchaus auch skeptische Stimmen. Hast du das Gefühl, da hat sich was gewandelt oder ist es einfach so, dass man feststellt, naja, ich merke das irgendwie noch nicht so richtig und deswegen kann das irgendwie alles nicht so schlimm sein? Oder worauf führst du das zurück? Wird das vielleicht auch politisch inzwischen anders diskutiert? Vielleicht weniger angstbehaftet? Erklärst du dir das irgendwie?
Also unsere Befragten, und darauf würde ich mich jetzt zurückziehen wollen, unsere Befragten sehen durchaus die Risiken und die Herausforderungen. Das hat man auch sehr deutlich gesehen in den Ergebnissen. Sie sehen das, aber sie sehen genauso gut eben auch die Vorteile, die damit zusammenhängen und die es bringt. Und wir haben schon so ein bisschen auch den Eindruck gehabt, dass die Befragten dieses HR-Report 2024 abwägen. Und wenn sie abwägen, dann stellen sie für sich fest, dass die Vorteile überwiegen, zumindest was die 36% betrifft. Und die übrig gebliebenen, die eine Tendenz haben zum Grundtenor, die also sozusagen noch in der Mitte schwanken, aber eine Tendenz zum Positiven haben. Und lediglich die Die 14% sind eher diejenigen, die sagen, also für uns stehen die Risiken und die Herausforderungen deutlich im Vordergrund und wir sehen ehrlich gesagt auch keinen so großen Mehrwert. Also sehr, sehr zurückhaltend auch sind. Und das finde ich schon etwas, was, ich weiß nicht, ob es überraschend war, aber es hat zumindest mein Fragezeichen vom Tisch gewischt. Auch das
Du
kann
hast
man
ja
schon
vorhin
sagen.
gesagt, Entschuldigung, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt euch auch mit dem Zusammenhang mit der Frage Alter und Einschätzung von KI beschäftigt. Das passt vielleicht an der Stelle ganz gut, weil die Frage ist sozusagen, wer schätzt es eher positiv ein und wer vielleicht eher skeptisch bis hin zu in so negativ. Bestätigt sie da sich da das Vorurteil, was wir vielleicht manchmal auch haben, dass ältere Beschäftigte oder Führungskräfte sich ein bisschen schwerer mit dem Thema tun? Ist das ein Vorurteil oder ist es tatsächlich so?
Naja, also wenn man jetzt die, in die altersspezifische Auswertung geht, dann stellst du schon fest, dass die Älteren genauso die Vorteile sehen, wie sie auch die Risiken sehen. Da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Älteren und Jüngeren. Was man aber sehen kann, ist, dass die Älteren in Anführungsstrichen weniger hoffnungsvoll sind und vielleicht auch realistischer sind. Also bei den
Okay.
Jüngeren, da hast du so gesehen, so dieses Potenzial, nochmal eine Optimierung, noch mehr Zeitgewinn, nochmal Entlastung, das Leben einfacher machen. Also das war eher so auf dieser Leiste zwischen trifft vollständig zu oder trifft so gar nicht zu. Das war wirklich sehr, sehr weit im Positiven. Und wenn du dann die Älteren dir das, wenn du dir die Befragungen beziehungsweise die Ergebnisse bei den Älteren anschaust, dann merkst du so, es ist nicht ganz weit bei den ganz, ganz zutreffend. Es ist so eher so nach dem Motto, es trifft schon zu oder ja, es trifft eher zu, sowas in der Richtung. Ich würde schon sagen, dass es auf der positiven Seite ist, aber es war eben, wie gesagt, weniger so hoch hoffnungsvoll und es war vielleicht realistischer.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass vielleicht die Älteren, die da bei dem Report geantwortet haben, natürlich auch jetzt zeitlich, also wir sprechen ja zum Teil auch noch über Zukunftsmusik, von dem man dann weniger betroffen ist vielleicht. Und die Jüngeren versprechen sich vielleicht auch noch mehr Nutzen davon, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also wenn wir das so in Kombination setzen, auch mit, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal über Gen Z und die ganze Thematik und auch Arbeitszeit und 4-Tage-Woche und alle diese Themen. Also dass man vielleicht auch eher Nutzen darin sieht, dass die Arbeit sozusagen von unangenehmen Bestandteilen entlastet wird, vielleicht auch optimiert wird und man das eher dann auch mit den Erwartungen an Arbeit zusammenbringen kann. Könnte das ein Grund sein? Also es ist jetzt immer so ein bisschen wild rumspekuliert.
Ja, kann durchaus ein Grund sein. Einerseits natürlich auch eine jüngere Generation, die so ein Digital Native ist, während so eine ältere Generation ein Digital Immigrant ist und das vielleicht ein bisschen anders betrachtet. Aber ich möchte nochmal betonen, das, was gerne als Stereotyp auch formuliert wird, dass Ältere zögerlich sind in Bezug auf also auf das Thema künstliche Intelligenz, diese Technologie und auch was das ist. Ja, nicht nur eine Technologie, ist ja auch ein Mindset, was damit verbunden ist, dass sie da irgendwie sehr, sehr zurückhaltend sein und das ehrlich gesagt nur mit einer Distanz sehen und eigentlich es gar nicht haben wollen und überhaupt. Das stimmt laut unseren Ergebnissen so nicht. Das würde ich jetzt einmal, das ist genauso eine Offenheit und da sieht man genauso den Vorteil und die Chancen, die damit verbunden sind, genauso wie man natürlich auch die Risiken und die Herausforderungen sehen. Es bezieht sich genauso in diesem, aber es ist eben nicht so extrem nach ganz positiv oder eventuell ganz negativ, sondern man bewegt sich so eher in der Mitte, in der Richtung. Aber man sieht es schon. Also das muss man, das möchte ich ganz deutlich sagen. Also dieser Stereotyp wird laut unseren Ergebnissen nicht bedient.
Okay, das ist doch gut.
Ja, das finde ich auch als
Das,
eine wirklich sehr, ich finde ich ein sehr, sehr schönes Ergebnis.
ja.
Und ja.
Wie ist denn das? Wie es wird denn überhaupt KI im Unternehmen erlebt? Also wir kennen es jetzt von zahlreichen Bundesministerien, dass es KI-Strategien gibt, in Bezug auf alle möglichen Ressorts und Themen. Also das Wort KI-Strategie ist uns ja heute wesentlich schneller sozusagen, also wir reden eher über eine Strategie als jetzt über, ja, da kommt mal irgendwas mit KI. Also alle brauchen eine KI-Strategie. Wie ist denn das in den Unternehmen? Ist das da auch so? Gibt es die? Ist das schon gängig oder wie sieht das da aus?
Nun haben wir ja Leute befragt, die aus Unternehmen, Institutionen kommen. Also immer. Und da haben dann tatsächlich etwas mehr als ein Drittel gesagt, dass sie in ihren Unternehmen, in ihren Betrieben, Institutionen eine KI-Strategie haben. Die Hälfte oder fast die Hälfte hat das negiert. Das heißt, in der Hälfte gibt es keine KI-Strategie. Ein Drittel sagt, dass es eine solche gibt und der Rest sagt, er weiß es nicht. So.
Okay.
Okay, also das heißt,
Was sagt das
KI.
jetzt darüber? Was sagt das jetzt über die Unternehmenslandschaft aus, Jutta?
Naja, also das sagt schon darauf, dass eben in der Hälfte der Unternehmen das vielleicht ein Projekt ist, vielleicht noch ein Experiment ist, dass es vielleicht gepusht wird durch die IT-Abteilung, oder aber, dass das vielleicht das Steckenwert von irgendjemand ist, aber dass es nicht verbunden ist mit der Unternehmensstrategie. Es gibt also tatsächlich keinen roten Faden in dem Sinne, sondern es ist tatsächlich ein Momentum, es ist ein Zufall, es ist das Steckenpferd von irgendjemandem oder es ist ein Projekt, ein technisches Projekt, wahrscheinlich der IT-Abteilung. Das sagt schon eine Menge aus, ne? Also ich würde mal sagen, im Moment wird es bei diesen 50% findet eine digitale Transformation natürlich statt. Und das hat eben ein Werkzeugkasten und diesen Werkzeug und dieser Werkzeugkasten ist dann KI.
Und wie findest
Also.
du das? Also ich meine, braucht es denn immer eine, also nicht, wie findest du es, aber ist es denn so, braucht es immer eine Strategie? Weil nicht jede Strategie ist ja auch gut, ne? Also ich meine, man kann ja auch schnell mal über irgendwas den Begriff der Strategie setzen. Aber hast du denn, also ich meine Frage, wie deckt sich das sozusagen mit deinen Erfahrungen im Austausch mit Unternehmen? Also ist es hilfreich, eine Strategie zu haben oder ist es eigentlich egal, wie man das nennt? Hauptsache, man macht sich Gedanken darüber, was das Thema KI für ein Unternehmen zu bedeuten hat.
Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, gehen mal einen Schritt ganz kurz zurück und
Ja.
betrachten das mal etwas aus der Distanz. Wenn man sich so überlegt, wie Veränderungen in Institutionen und Unternehmen Einzug halten, dann gibt es gewöhnlicherweise drei Wege, wie sich das vollzieht. Das eine ist das Top-Down-Thema und das ist meistens damit verbunden, es gibt eine Unternehmensentscheidung, das ist implementiert in der Unternehmensstrategie und dann wird das durch die Organisation gedrückt. Dann gibt es die Bottom-up-Entscheidung, das heißt, es kommt von unten quasi rein und wird von unten getrieben. Das ist in der Regel, ich weiß nicht, ob das mit einer Strategie verbunden ist, das weiß ich, also ich weiß es nicht so ganz genau. Manchmal kann es ja auch eine Strategie sein, einen Bottom-up-Ansatz zu haben. Ne, das sind ja so diese ganzen agilen Methoden, das ist ja auch nichts anderes als eine Arbeitsweise quasi mit einer strategischen Grundsatzentscheidung, aber von unten von unten quasi nach oben treibend, durch die Hierarchie treibend, auch wenn sie sehr flach ist. Und dann gibt es die sogenannte Keilstrategie, die nennen wir sehr gerne die Partisanenstrategie. Das heißt, ein Thema entsteht irgendwo in der Organisation und beginnt dort den Weg nach oben, nach unten, nach rechts und links durch eine Organisation zu wabern. Und das ist in der Regel niemals mit einer Strategie verbunden. Und wenn ich diese Zahlen sehe, dann denke ich, dass das Thema KI im Moment im Sinne einer Partisanenstrategie in zumindest diesen 50% irgendwie auf den Weg gebracht wird. Das heißt, es entsteht irgendwo ein Nukleus und da probiert man mal im Sinne eines Experimentierraums und guckt mal, was passiert. Und wenn sich das tatsächlich positiv entwickelt und wir einen Mehrwert und Nutzen sehen, dann wird das irgendwann auch in das Thema Unternehmensstrategie integriert werden. Also mit anderen Worten, wir können jetzt die Stirn kraus ziehen und sagen, um Gottes Willen, nur 50% oder 50% haben gar keine Strategie, wie schrecklich. Aber vielleicht ist es auch in der Kombination mit dieser Partisanenstrategie, was durchaus absolut akzeptabel ist. Es ist auch eine Herangehensweise, so etwas in eine Institution oder eine Organisation, ein Unternehmen zu drücken. Ist durchaus okay.
Finde ich jetzt auch erstmal total sympathisch, weil diese Partisanenstrategie ja, also in meiner laienhaften Vorstellung, irgendwie auch voraussetzt, dass Verantwortung auch ein bisschen horizontal in Unternehmen verteilt ist, ne? Dass das, was sozusagen Partisanen in Unternehmen anregen können und verfolgen können und weitertragen können, dass das irgendwie geht, dass das eine Bedeutung hat. Also, dass es nicht nur von oben nach unten oder wie auch immer passieren muss. Also, irgendwie finde ich das gerade eine ganz, ganz schöne Vorstellung, dass es da so ein paar gibt, die irgendwie auch anders und neu denken dürfen.
Ja, Julia, jetzt würde ich aber trotzdem noch etwas Wasser in diesen Wein gießen wollen. Also eine
Nein,
Partisanenstrategie ist dann
nein.
natürlich ein völlig gangbarer und absolut akzeptabler Weg, wie ich finde. Aber du musst es natürlich schon auch verbinden mit einer Evaluation und einem Review. Also wir müssen schon, also wenn wir wissen, da passiert jetzt was im Sinne einer Partisanenstrategie, dann müssen wir natürlich schon hingucken und sagen, okay, was lernen wir daraus? Was sind so die Key Findings, die wir brauchen? Und das dann natürlich irgendwann natürlich schon auch zusammenzuführen und daraus dann eine Strategie zu machen, das macht schon Sinn. Also mit anderen Worten, wir können nicht ewig im Partisanentum unterwegs sein. Irgendwann müssen wir mal innehalten und sagen, so, wie kriegen wir das jetzt tatsächlich in einer systematischen, strukturierten und prozessualen Art und Weise hin, die dann tatsächlich auch das Wort einer Strategie dem auch natürlich standhalten. Das müssen wir natürlich schon machen.
Hey, da kommt jetzt die wohlstrukturierte Wissenschaftlerin und zerstört mir hier meinen positiven Partisanengedanken. Nein, aber es ist ja total interessant. Ich fand das jetzt super spannend, was du erzählt hast über diese unterschiedlichen Formen von wie Themen sozusagen in Unternehmen dann in welcher Form auch immer strategisch behandelt werden. Ne? Das fand ich wirklich sehr spannend, jetzt auch gerade mit Blick auf KI. Ne? Also, weil dann lass uns nämlich mal hingucken. Ich finde, das passt jetzt hier irgendwie auch ganz gut. In welchen Bereichen überhaupt KI schon so selbstverständlich ist und wo es geplant ist. Und das ist ja auch nochmal irgendwie ganz, ganz interessant zu sehen. Da gibt es ja so ein paar, finde ich, also aus meiner Sicht zumindest, ein paar überraschende Erkenntnisse. Vielleicht wollen wir damit mal weitermachen? Das passt gerade, finde ich, ganz gut.
Ja, das ist ganz spannend. Also wenn wir hingehen und sagen, in welchen Bereichen wird denn künstliche Intelligenz genutzt oder wo wird es auch zukünftig genutzt werden, da hat man festgestellt, dass das Thema in der IT natürlich ganz weit vorne ist. Ich meine, das überrascht uns beide jetzt wahrscheinlich nicht. Als solches, in der Unternehmensleitung und in der Unternehmensentwicklung wird es eingesetzt. Also auch oder auch geplant eingesetzt zu werden. Auch das ist ganz weit vorne. Dann das Thema im Marketing ist es auch ganz gut, mehr oder weniger ganz gut unterwegs. Jetzt gehe ich mal in den hinteren Bereich. In der Produktion taucht KI so gar nicht auf. Also es taucht schon auf, aber jetzt nicht so im Vergleich zu den anderen. Das finde ich ein bisschen, fand ich spannend am Anfang. Und dann habe ich mir so überlegt, warum das so sein könnte und dachte mir, naja, wahrscheinlich sind viele Unternehmen noch mit der sogenannten digitalen Automatisation beschäftigt, also Einsatz von Robotern und Algorithmus, aber eben noch nicht mit der KI. KI ist ja im Prinzip auf das Thema Algorithmen und Roboter noch mal eins draufgesetzt. Also wir sind eher noch in der digitalen Transformation und das wiederum, das passt ganz gut zu dem, wenn man, wir haben dann auch gefragt, was ist denn der Mehrwert, der Nutzen? Was sind die Vorteile? Wo sollte man das eigentlich einsetzen? Und da wurde immer wieder an ganz, ganz oberster Stelle davon geredet, Optimierungen hinzubekommen. Dann das Thema Prozesse, ist mit Prozessen zu verorten. Also das ist klar. Also Prozessoptimierung, Prozessstandardisierung, Prozessharmonisierung, größere Datenmengen zu verarbeiten, Zeit zu gewinnen, Entlastungseffekte zu generieren. Also eine sehr starke technisch-prozessuale Perspektive und auch mit einem ökonomischen Grundbezug. Also das heißt, es ging eigentlich immer darum, das, was man auch in der Digitalisierung als zentrale Voraussetzung oder Vorteile, nicht Voraussetzung, also wesentliche Vorteile identifiziert hat, also prozessuale, ökonomische Vorteile, das wird jetzt hier eigentlich auch fortgesetzt. Und ich glaube einfach, dass sich das im IT, das ist klar, da wird das getrieben, das gehört auch eigentlich, glaube ich, bei dem IT also natürlich mittlerweile zum Standard dazu. Es ist im Marketing, da ist es auch eben wichtig, wenn
Social
wir neue
Media,
Texte, genau Social Media, wir müssen Texte generieren, in der Unternehmensleitung die Verarbeitung von großen Datenmengen, um tatsächlich auch besser auch für die Gegenwart und die Zukunft gerüstet zu sein. Und in der Produktion sind wir aber immer noch in dieser Fragestellung, wie kriegen wir die Produktion am besten hin? Und da sind wir, glaube ich, im Entwicklungsstand Standard noch der digitalen Automatisation.
Das
Und
ist
noch
so schön,
nicht
dass du
den
immer
nächsten
meine.
Schritt sind wir, glaube ich, noch nicht gegangen.
Das ist so schön, weil ich hatte mich das nämlich auch gefragt und du hast es mir jetzt sehr verständlich für mich beantwortet. Das ist immer sehr schön. Aber mir hat sich gerade dann wieder eine neue Frage gestellt, weil wenn du das so sagst, es wird hauptsächlich als Prozessoptimierung oder als Optimierung eben wahrgenommen, als Erleichterung vielleicht auch von manchen Dingen. Das klingt irgendwie so total, also ich sag das jetzt mal so, ne, total typisch deutsch, ne? So, da werden schön Prozesse optimiert, aber so als irgendwie Quell von Innovation, von irgendwie, wir denken hier was ganz neu, wir haben irgendwie eine Zukunftsvision, die damit verbunden ist, die wir irgendwie, die auch für viele attraktiv ist, was wir ja manchmal. Das ist jetzt eine kleine Fußnote von mir vielleicht, manchmal auch politisch gerade vermissen, ne? So diese, so eine positive Vision, so eine Gestaltungsvision irgendwie zu entwickeln für das, was neu ist sozusagen und wir auch alle irgendwie mitmachen müssen. Das sehe ich jetzt hier irgendwie nicht und es klingt für mich wieder so ein bisschen dröge oder so. Kann das sein?
Erinnerst du dich noch an unsere Diskussion zum Thema Ambidextrie mit diesem
Ja.
Exploitationsansatz und dem Explorationsansatz? Also der Exploitationsansatz besagt, dass man in einem bestehenden System die Dinge besser macht. Das hat viel mit Effizienz auch zu tun, ne? Also wir sind in einem bestehenden System und das wird jetzt besser gemacht. Wir wollen auch da die Kunden- und Kundinnenperspektive optimieren, gar keine Frage. Und Exploration bedeutet ja, etwas Neues zu tun. Also quasi aus dem bestehenden System auszubrechen, sich neu zu erfinden, völlig andere Wege zu gehen, etc. Und was man hier sehr deutlich sieht, dass KI von denjenigen, die wir befragt haben, eher als Ansatz der Exploitation gesehen wird. Also im Bestehenden die Dinge besser machen. Das bedeutet, nochmal auf die Prozesse zu gucken, Routinen quasi besser in den Griff zu bekommen, also Entlastungen von Routinen, Beschleunigung von Prozessen, Arbeitserleistungen, Zeitgewinne. Also ich kann die ganze Liste runter. Das sind typische, also KI als Instrument zur Exploitation, also das Bestehende besser zu machen. Und eben nicht den Faktor einzusetzen, nämlich KI einzusetzen, um sich komplett neu zu erfinden, um daraus was Neues zu entwickeln, um das Geschäftsmodell komplett also komplett neu zu denken, um die Prozesse komplett neu zu denken, um auch die Art und Weise des Arbeitens komplett neu zu denken, sondern wir bleiben in unserem Korsett, wir bleiben in unserem System. Und versuchen in diesem System den Mehrwert und den Nutzen zu generieren, was ja eigentlich auch okay ist, ne? Aber damit gehst du natürlich, nutzt du natürlich von dem, was da möglich ist, nur einen Bruchteil.
Aber
Aber
ich
das sind
frage
wir.
mich, wie
Und
lange. Entschuldigung.
weißt du, und das sind wir eigentlich. Wenn du die Mentalität anschaust, unseres Kulturraums, so sind wir. Wir sind die Prozessoptimierer. Wir sind die Exploitationsweltmeister, aber wir sind in manchen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir haben ja ganz viele Weltmarktführer hier in Deutschland, ganz, ganz viele Weltmarktführer. Und die gehen das schon. Aber das Grund des Mindset ist tatsächlich eher genau so ausgerichtet. Da sind wir Weltmeister.
Aber die Frage ist natürlich, wie lange das sozusagen auch, ich sage jetzt mal auch mit auf so eine globale Wettbewerbsfähigkeit, wie lange halt dieser Ansatz auch trägt. Also das frage ich mich so, das mag ja schön und gut sein, aber es ist auch begrenzter, ne? Also wir bewegen uns dann halt auch innerhalb von bestimmten Grenzen. Ich sage jetzt nicht, dass alle irgendwelche strangen Typen wie Elon Musk irgendwie sein müssen oder sowas. Also das meine ich damit gar nicht. Aber sozusagen auch diese Freiheit im Neudenken auch zu haben und sozusagen nicht nur in dem Optimieren dessen, was man eh schon irgendwie gut kann, heißt ja auch immer, wir bewegen es und irgendwie auch immer in der Box, ne? So. Also jetzt,
Ja.
was du gesagt hast, nicht alle und es gibt natürlich ganz viele total innovative Köpfe in Unternehmen, in Entwicklungs- und Forschungsabteilungen und was weiß ich, was auch immer, also die für sich auch tolle Lösungen schaffen. Also das darf man jetzt auch nicht, ich spitze das ja jetzt gerade sehr zu, aber so von der Grundtendenz her, so wie du es auch beschreibst, ist es eben, wir trauen uns irgendwie auch nicht so richtig neu zu denken.
Ja, das ist richtig. Und wenn wir neu denken, dann stehen wir meistens mit dem Rücken zur Wand. Dann beginnen wir neu zu denken. Aber wenn es irgendwie noch geht, dann bleiben wir eben in dieser, im Bestehenden zu bleiben und da das Potenzial noch weiter zu heben. Ja. Aber wie gesagt, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dann werden wir auch sehr explorativ.
Wie wird es denn eingeschätzt, was so die Anforderungen angeht oder welche organisatorischen Effekte dann auch mit KI verbunden sind? Also, weil wir sprechen ja jetzt auch gerade viel, also in den Veranstaltungen auch, die ich auf denen ich bin, viel über zunehmende Polarisierung in vielerlei Hinsicht, ne? Also wir brechen das ja auch unterschiedliche Dimensionen runter, aber die Frage von, wie Menschen sozusagen in digitale Prozesse eingebunden werden, ist ja eine zentrale Frage auch von der Frage, wie polarisiert wird eine Gesellschaft sein oder was erfordert sie von uns? Dazu habt ihr ja auch Fragen gestellt oder auch die
Ja.
Frage, wenn wir jetzt über Prozessoptimierung sprechen, denk ich natürlich zuallererst auch an Verlust von Arbeitsplätzen. So, ne? Weil Prozesse werden besser, brauchen wir weniger Menschen. Das ist ja die ganz alte Frage, die mit KI auch verbunden ist. Was habt ihr dazu rausgefunden?
Also wir haben tatsächlich genau das auch gefragt. Wir wollten wissen, welche Beschäftigungseffekte mit KI verbunden sind, und haben unterschiedliche auch abgefragt. Wir haben natürlich angefangen mit dem Substitutionseffekt. Also die KI übernimmt eine Tätigkeit und der Mensch wird in diesem Zusammenhang dann nicht mehr gebraucht. Wir haben den Simplifizierungseffekt befragt. Das heißt, die KI übernimmt eine Tätigkeit, vielleicht auch so richtungsgebend, und der Mensch arbeitet dann in der Tat in bestimmten Bereichen noch mit. Wir haben den Polarisierungseffekt abgefragt. Das bedeutet, es gibt einen positiven Beschäftigungseffekt auf der hochqualifikatorischen Seite und auch auf der niedrigqualifikatorischen Seite. Und in der Mitte sozusagen, bei der mittleren Qualifizierten, gibt es tatsächlich einen negativen Beschäftigungseffekt, weil dort tatsächlich dann auch der Substitutionseffekt eventuell einsetzen kann. Auch in komplexen Routinetätigkeiten, dass die KI es dann übernimmt. Also das haben wir gefragt, und wir haben dann nochmal nach einem Qualifizierungseffekt beziehungsweise einem Skilling-Effekt gefragt. Also selbst wenn ich meinen Arbeitsplatz behalte, aber KI kommt zum Einsatz, und tatsächlich, es ändern sich ganz bestimmte Aufgaben, es ändert sich der Prozess, es ändern sich Schnittstellen, was auch immer, dann hat das natürlich immer auch mit einer qualifikatorischen Anpassung zu tun. Also das wollten wir auch wissen. So, und die Ergebnisse sind sehr eindeutig. Als wirklich ganz, ganz klar wird der Substitutionseffekt thematisiert. Also sehr viele Befragte sehen und beobachten und denken auch, was es in der Zukunft betrifft, dass dieser Substitutionseffekt eintritt. Das heißt, die KI übernimmt die Tätigkeit, in der heute noch ein Mensch diese Aufgabe übernimmt. So, das ist etwas. Und dann relativ auf dem Fuße kommt dann der Qualifizierung, der Skilling-Effekt, also das ist dann entsprechend das, dass das natürlich immer mit Personalanpassungen verbunden sind. Jetzt möchte ich dazu eine kleine Randbemerkung machen, in Klammern, kleine Fußnote unten. Und das ist die, dass das, wenn das natürlich mit einem Substitutionseffekt einhergeht und dann in dem Falle es auch dazu führt, dass bestimmte Arbeitsplätze eben nicht mehr mit Menschen versehen sind, sondern mit der Technologie als solches, bedeutet das nicht unbedingt, dass es zu einer massiven Arbeitslosigkeit kommt. Denn wir müssen jetzt einen anderen Megatrend mitdenken, und das ist die demografische Entwicklung. Also wenn wir einen Arbeitskräfte-, einen Fachkräfte- und einen Nachwuchsmangel haben, der sich weiterhin in erheblichem Maße entwickelt, und wir dann diesen Substitutionseffekt aufgrund von künstlicher Intelligenz haben, dann kann sich das ausbalancieren. Das wird sich aber nur dann ausbalancieren, wenn wir diesen Skilling-Effekt mitdenken. Also auch zu sagen, es geht natürlich schon auch um qualifikatorische Anpassungsprozesse. Das heißt, wenn jetzt ich, Jutta Rump, in einem bestimmten Prozess arbeite und da wird die künstliche Intelligenz übernimmt das jetzt, dann, und ich habe in meinem Unternehmen an anderer Stelle, haben wir zu wenig Arbeitskräfte, dann könnte ich ja da zum Einsatz kommen. Natürlich kann ich jetzt, es wäre toll, wenn ich dann von hier meine Sachen packe, mit meinem kleinen Karton in die andere Ecke laufe und dann da direkt weiterarbeiten könnte. Das ist wahrscheinlich relativ unrealistisch. Das heißt, es ist verbunden mit einer Personalentwicklung, mit einer Qualifizierung, dass ich das tun kann. Also, das heißt, wir reden sozusagen in dem Falle von drei Effekten. Wir reden vom Substitutionseffekt, wir reden vom Qualifikationseffekt und wir reden vom Demografieeffekt. Und die müssen Hand in Hand gehen.
Da habe ich Fragen, Jutta. Ist das nicht das, was du jetzt gesagt hast? Wir haben den Substitutionseffekt, der sozusagen mit dem demografischen Effekt sozusagen korrespondieren kann und ihn zum Teil ausgleichen kann. Ist das nicht vielleicht Nun reden wir ja aber vor dem Hintergrund eines immensen Fachkräftebedarfs auch. Und weil, ist das nicht der Irrglaube, den viele haben? Ja, die KI wird das schon alles, wird das schon alles lösen. Wir brauchen die vielen hunderttausend Fachkräfte, über die jetzt gerade immer gesprochen wird. Die brauchen wir ja eigentlich gar nicht, weil die KI wird das lösen, dass wir auch mit weniger Leuten irgendwie gut zurechtkommen. Das sagen ja durchaus auch noch manche. Was entgegnest du jetzt da mit dem Wissen, das du auch hast?
Naja, also die Tücke liegt im Detail und wir müssen differenziert hinschauen. Wir müssen uns das ganz genau anschauen. Das heißt, wo findet oder wo kann diese Substitution stattfinden und wird sie wahrscheinlich auch stattfinden? Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dort noch beschäftigt? Mit welchen Qualifikationsniveaus? Und was diese Menschen haben und auch wie mit der Altersstruktur, die damit verbunden ist. So, und dann in der gleichen Organisation zu schauen, an welcher Stelle habe ich eben keine Substitutionseffekte, sondern vielleicht sogar positive Beschäftigungseffekte, vielleicht auch aus der KI heraus. Und da habe ich einen massiven Arbeitskräfte-, Fachkräfte- und Nachwuchsmangel. So, was ist jetzt notwendig, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem einen Bereich in den anderen zu bringen? Und geht das überhaupt? Also die erste Frage ist, welche Kompetenzen und Qualifikationen bringt diese Gruppe mit? Und was sind die Anforderungen an Kompetenzen und Qualifikationen dort, wo wir es brauchen würden? So, ist dieses Delta machbar oder nicht machbar? Ist es qualifizierbar oder nicht qualifizierbar? Und wenn ich es natürlich innerhalb des Unternehmens qualifizieren kann, dann sollte ich das tun. Aber dafür sollte ich natürlich auch eine saubere Zahlen-, Daten-, Faktenbasis haben. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kann das voll wie folgt sein. Ich, die Jutta Rump, die jetzt hier an dieser Stelle arbeitet, wo wir den Substitutionseffekt haben. Es ist jetzt keine Möglichkeit für mich, in diesem Unternehmen weiterhin eine Beschäftigung zu haben. Das heißt, ich werde dem Arbeitsmarkt übergeben. Und gleichzeitig schaue ich jetzt auf mein ehemaliges Unternehmen und sehe, an der einen oder anderen Stelle machen die Konzepte zur Attraktivität eines Arbeitgebers, um bestimmte Fachleute in dieses Unternehmen hineinzubekommen, das mich gerade freigesetzt hat. Das kann natürlich passieren. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Spannungsfeldern um? So, ich glaube allerdings auf dem Arbeitsmarkt, dass ich schon eine Alternative für mich finden würde. Nun nicht mehr in meinem alten Unternehmen, aber vielleicht woanders. Aber ich brauche dann natürlich schon auch einen Ansprechpartner, der mich unterstützt, dann auf diesem Arbeitsmarkt zurechtzukommen und eine Stelle zu bekommen. Also ich glaube nicht, dass ich von Arbeitslosigkeit bedroht bin, aber ich erlebe schon einen harten Personalanpassungsprozess. Und zwar bei diesem Beispiel, in diesem Falle, nicht in ein und demselben Unternehmen. Und dafür brauche ich Ansprechpartner. Dafür brauche ich Unterstützer und Unterstützerinnen. Und das wird natürlich schon ein Thema sein.
Ja, und damit hängt dann wieder die Frage zusammen, je größer ich meine eigene Flexibilität wahrscheinlich empfinde, desto weniger stark beurteile ich den Polarisierungseffekt oder also ich meine, das spielt dann ja auch damit rein, ne? Weil es gibt ja sozusagen, es gibt ja eine größere Zustimmung auf die Frage, ob es eine Zunahme an Qualifikationserforderungen gibt, als eine Reduktion von Qualifikationsanforderungen. Wenn ich davon ausgehe, es braucht mehr Qualifikation, fallen vielleicht auch mehr Leute weg. Ist das wieder der oder ist das zu zugespitzt?
Ja, du, also das finde ich ja zum Beispiel auch etwas, was auch diese Studie jetzt auch gezeigt hat. Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber es ist zumindest erkennbar, nämlich dieser sogenannte Polarisierungseffekt. Also wir werden durch KI laut den Ergebnissen eine Zunahme haben nach Fachkräften einer bestimmten Qualifikation. Also höher Qualifizierte, die werden, also da wird die Nachfrage sogar steigen. Aber so wie es aussieht, wird auch die Nachfrage nach wenig Qualifizierten ebenfalls steigen. Das heißt, diejenigen, die eher einen negativen Beschäftigungseffekt, also am meisten durch diese Substitution auch betroffen sein werden, ist das mittlere Qualifikationssegment. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der eine niedrige Qualifikation habe, dann werde ich schon auf diesem Arbeitsmarkt wahrscheinlich eine Anstellung finden. Nur ist die Frage, wie sieht dann diese Anstellung aus? Das kann eine Anstellung sein, die gar nichts mit KI zu tun hat, aber es kann natürlich auch sein, dass ich in einem Kontext dann arbeiten werde, in der das System mir genau sagt, was ich zu tun habe und bitte, was ich zu lassen habe. Also das heißt, ich korrespondiere und arbeite dann nicht nur mit Menschen zusammen, wie ich das vielleicht gewohnt bin, oder einer Maschine, wie ich das gewohnt bin, sondern jetzt mit einer künstlichen Intelligenz, die mir die Rahmenbedingungen setzt, die mir sagt, was ich jetzt zu tun habe und was ich nicht zu tun habe. Und das ist, glaube ich, schon auch noch mal eine andere Nummer.
Damit sind wir ja auch so ein bisschen bei der Frage, wo die Menschen, die ihr befragt habt, die größten Chancen und Vorteile sehen und wo sie aber auch die größten Herausforderungen oder auch Risiken sehen. Wie sieht das
Ja.
aus?
Ja, und das ist eben das, und das passt dann ganz gut auch zu dem, was wir beide gerade diskutiert haben. Also als eine große Herausforderung wird immer und immer wieder gesagt, dass man den Menschen bitte im Blick behalten soll. Also, dass man sich nicht nur verliert in den technischen Möglichkeiten, der Faszination, die damit auch verbunden ist, in dem Prozessgedanken, in dem Hebel für die Geschäftspolitik, sondern dass es eben auch das Thema ist, den Menschen im Blick zu haben und dass man auch darauf achten sollte, dass der Mensch nicht entmündigt wird. Also das hat ja viel auch mit einem ganz bestimmten Menschenbild auch zu tun, auch mit dem Thema der Wertschätzung, die dahinter steht. Und was eben auch als Herausforderung angesehen wird, bitte den Datenschutz und den Schutz der Persönlichkeit im Fokus zu lassen.
Das eine ist ja, was du gesagt hast, sozusagen, dass der Mensch Autor oder Autorin sozusagen der Prozesse auch bleiben soll. Das trifft ja auch ein bisschen auf das, was der Ethikrat vor kurzem, Mensch und Maschine, war ja diese Handlungsempfehlung, die sie entwickelt haben. Ich finde das natürlich gut, wenn man sagt, den Menschen im Blick behalten, dass er oder sie Autorin der Prozesse ist. Aber ich frage mich dann auch irgendwie, wie realistisch ist das? Also können wir das denn überhaupt so kontrollieren, wenn wir dann feststellen, ach Mensch, der Prozess funktioniert eigentlich viel besser, wenn der Mensch da irgendwie nicht mehr rumwuselt? Ist das realistisch oder ist es eine hehre Hoffnung, die wir dann auch noch damit haben? Und das andere ist ja gerade auch so mit dem Datenschutz, merken wir ja auch, ne, so diese EU-Richtlinie. Ich bin da jetzt überhaupt nicht in den Details drin, aber da ist ja auch immer so die Frage, ne? Also manche finden es gut, manche sagen irgendwie, also dass die EU da auch gemeinsam sowas entwickelt hat. Auf der anderen Seite birgt es auch immer die Gefahr sozusagen großer bürokratischer Aufwände und irgendwie einer verminderten Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Ländern, die es einfach anders handhaben.
Also vielleicht fangen wir hinten mal an.
Ne?
Das Thema Datenschutz, auch hier eine klare Ansage in den Ergebnissen. Unsere Befragten finden Datenschutz schon gut. Also sie finden auch gut, dass das da Regeln gibt. Sie finden es dann nicht gut, wenn es bürokratisch zu bürokratisch wird, und wenn es dann irgendwie zu kleinteilig wird. Aber Datenschutz als solches wird als gut eingestuft. Das ist auch, das muss man, also das ist sehr eindeutig in der Thematik. Das Zweite, ich sage mal, was auch die Befragten deutlich machen, wenn es Potenzial zu heben gilt, dann sollte man das Potenzial auch heben. Also mit anderen Worten, wenn man einen Prozess mit einer künstlichen Intelligenz versieht, vielleicht sogar tatsächlich im Sinne eines Substitutionseffektes, also einer digitalen Automatisation kombiniert mit einer künstlichen Intelligenz. Drücken wir es mal einfach so aus. Dann ist das durchaus, dann sollte man das durchaus machen. Das ist auch ein Grundtenor hier im Thema. Aber man muss auch dann in diesem Anpassungsprozess und in diesem Gestaltungsstrategie und Gestaltungsprozess darf man, und das ist eben auch eine klare Aussage, den Menschen nicht aus dem Blick lassen. Das heißt, also mit anderen Worten, ich mache das jetzt, ich substituiere, ich digital automatisiere, ich lege eine künstliche Intelligenz drauf, nach dem Motto, es läuft alles ganz wunderbar und jetzt stelle ich fest, oh, jetzt habe ich aber 50 zu viel an Bord, was mache ich denn jetzt? Und dann zu überlegen, ja, ja, also, sondern tatsächlich in vier Dimensionen an das Thema heranzugehen. Natürlich das Thema der Technik im Blick haben. Natürlich die Prozessebene draufzusetzen. Natürlich das Thema strategisch durchdenken. Natürlich es mit dem Geschäftsmodell versehen. Gar keine Frage. Natürlich den Kunden im Blick haben. Aber eben die vierte Dimension dieser digitalen Transformation, nämlich was macht das mit Menschen? Was macht das mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Und was braucht es, damit ich die mit auf den Weg nehme? Damit ich ihnen auch eine Perspektive biete. Und an der einen oder anderen Stelle auch wirklich ganz genau hinschaue, welche Nachteile und welche Herausforderungen und Risiken damit verbunden sind. Und die nicht erst am Ende irgendwann mal zu betrachten, sondern von Anfang an. Also in diesen vier Dimensionen zu denken. Diese sogenannten vier Dimensionen der Digitalisierung. Und die vierte nicht irgendwann machen, sondern von Anfang an mitdenken, nämlich den Menschen mitzunehmen. Das ist eben auch ein Ergebnis dieses
Und
HR-Reports
damit,
2024.
ja, und damit sind wir im Prinzip auch bei der Frage, die dich ja auch immer sehr beschäftigt, und zu der wir jetzt am Schluss dann irgendwie kommen. Ach, ich finde das ja immer so toll. Ich habe wirklich immer Privatseminar hier bei dir. Das ist echt, total super. Und ich hoffe natürlich, dass ganz viele andere auch was davon haben. Aber für mich ist das immer total klasse. Ich kann alle meine Fragen loswerden. Was hat das jetzt, mit dem Thema Führung? Was heißt das für Führung? Also, weil das sind ja, ordentliche, das ist ein ordentlicher Anspruch auch an Führung, ne? Auch weil erstmal sozusagen auch zu verstehen, mit welchen strategischen, prozessualen Überlegungen könnten denn vielleicht auch welche Menschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gefährdet sein. Also worauf muss ich überhaupt achten, wenn ich sagen will, ich möchte aber, dass der Mensch da noch sozusagen die Oberhand hat, was für ein Denken brauche ich dann als Führungskraft und was habt ihr da in eurem Report ja auch sozusagen Führung fragt ihr ja immer ab. Also wie verändert sich Führung dadurch?
Also natürlich hat es im Zusammenhang mit Führung schon auch etwas wieder damit zu tun, wo kann ich diese Technologie dann bei mir auch richtig gut einsetzen? Was macht das mit, wie muss ich die Prozesse vorbereiten? Wie muss ich die Prozesse dann umsetzen? Aber, und das ist eben auch sehr offensichtlich, schon auch mir Gedanken darüber machen, was macht das mit meinem Team? An welcher Stelle habe ich welche Effekte, die ich berücksichtigen muss? Wie muss ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit auf den Weg bringen? Wie muss ich diesen Qualifizierungen einleiten? Wie kann ich sie unterstützen? An welcher Stelle, wie gehe ich damit um, wenn es auch im Team Ängste gibt? Es gibt ja nun mal diejenigen, die sind die Treiber und Treiberinnen im Team, die finden das ganz super, die würden es gleich ausprobieren. Für die geht das gar nicht weit genug. Dann gibt es diejenigen, die sagen, gucken wir mal, also grundsätzlich sehen wir das ja ein, dass das ganz gut ist und dass wir das brauchen. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich brauche ein paar Infos. Können wir das vielleicht mal gemeinsam einordnen? Da müssen eine Führungskraft natürlich auch drauf eingehen. Und dann gibt es diejenigen, die haben Sorgen. Die sagen natürlich schon, das ist, uns ist das klar, aber oh, ich bin echt unsicher. Ich brauche da wirklich ein bisschen Unterstützung. Ich fühle mich vielleicht auch nicht qualifikationsmäßig noch nicht so richtig aufmunitioniert. Ich muss da noch was haben. Da muss man natürlich auch drauf gucken. Und dann habe ich natürlich diejenigen, die gar nichts wollen. Da sind sozusagen diejenigen, die sagen, also nee, also vergiss es nicht mehr mit, also nicht mit mir. So nachdem, und die muss ich ja auch irgendwie mit ins Boot kriegen. Also das ist schon kein leichtes Unterfangen für eine Führungskraft. Da auch quasi in den jeweiligen Gruppierungen, die da alle irgendwie mit auf die Reise zu nehmen. Und was eine Führungskraft in solchen fundamentalen, großen Veränderungsprozessen nämlich nie hat, das ist Zeit. Und die braucht es hier, nämlich das Zeitinvest in das Thema Mitarbeiterorientierung. Aber das ist ja nun echt nichts Neues. Das ist ja bei jedem Veränderungsprozess so. Was ich hier gerade runterrattere, ist ja im Prinzip ein Stück weit das Einmaleins von Change Management als Führungskraft, wenn es um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht. Das, was ich glaube, was aber ein neueres Thema sein kann, ist, dass wir schon auch in eine sogenannte industrielle Revolution hineingehen. Und ich glaube, die KI ist für mich die vierte industrielle Revolution. Nicht unbedingt die Digitalisierung. Da habe ich immer ein bisschen mit gehadert, weil ich immer gedacht habe, das gehört eigentlich auch schon zur dritten industriellen Revolution. Aber die KI, das ist für mich die vierte industrielle Revolution. Und die krempelt natürlich schon auch viel um. Und wir merken es doch alle. Wenn wir es noch nicht im Unternehmen merken oder in unserer Institution, wo wir arbeiten, aber dann noch zu Hause, in unserem Privatleben, da merken wir das doch. Und da muss ich schon so sagen, ich glaube, das Thema Sicherheit. Jetzt kann ich keine Arbeitsplatzsicherheit geben. Ich kann auch nichts mit einer großen Sicherheit, aber Verlässlichkeit. Dass eine Führungskraft in Anführungsstrichen der sichere Hafen ist. Dass man mit mir in dieser Situation auch so umgeht. Also diese Sicherheit im Sinne von zuverlässig, verlässlich, ein offenes Ohr zu haben und weiß, ich kann da auch mal nachfragen und ich weiß, man bemüht sich mir, das für mich nachvollziehbar zu gestalten, damit ich das verstehen kann. Also Verstehbarkeit, Nachvollziehbarkeit gehört eben auch dazu. Und dieses Thema der Information, der Kommunikation, das ist, glaube ich, hier eine unglaublich ganz oder eine ganz, ganz große Rolle. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in diesen Fragestellungen. Und wir sehen es zum Beispiel in anderen Befragungen, die wir gemacht haben. Was sind so die ganz, ganz wichtigen Themen im Sinne von Mitarbeitergewinnung, Attraktivität als Arbeitgeber? Und da taucht seit einiger Zeit ganz weit oben auf, so nach dem Motto, dass der Arbeitgeber ist auch so etwas wie eine Heimat. Da taucht es ja Heimat, ne? So global verletzt und heimatverliebt, nenne ich das immer so ein bisschen ehrlich. So dieses, da fühle ich mich in Anführungsstrichen zu Hause. Und wenn wir mit zu Hause, da verbinden wir doch so Dinge wie, ich kann mich irgendwie, da ist jemand, der kümmert sich. Also dieses sich kümmern um. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Attraktivitätsfaktor in der Zukunft, auch wenn ich weiß, dass ich da vielleicht nicht mein ganzes Arbeitsleben verbringe, sondern vielleicht nur 2 Jahre. Aber es ist dieses, ich fühle mich gut aufgehoben und da ist ein gutes Teamklima. Und ich weiß, wir sitzen jetzt hier alle in diesem Boot und dieses Boot, das muss ich jetzt hier auch bei diesem Unwetter muss ich das in die richtige Richtung bewegen. Und wir alle sitzen da drin und wir alle müssen es mit vereinter Kraft tun. Aber das bedeutet, dass ich Vertrauen habe. Und zwar Vertrauen habe in meine Führungskraft, Vertrauen habe in meine Kollegen und Kolleginnen und Vertrauen habe in diese Institutionen, in dieses Unternehmen.
Da hat total viele Punkte drin, über die es sich jetzt lohnen würde, noch stundenlang zu sprechen, weil das natürlich super spannende Fragen sind. Ich musste gerade so ein bisschen, hast vielleicht auch an meinem Gesicht gesehen, irgendwie so ein bisschen gerade mit den Zähnen knirschen bei diesem vielen Sicherheit und Zuhause und Heimat und weil ich auch irgendwie denke, also ich bin da mal sehr gespalten, ne? Das klingt immer so nach Kuschelfaktor. Und damit meine ich jetzt nicht, damit will ich jetzt eigentlich nicht dagegen sprechen, aber ich finde diese Begriffe von Verbindlichkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit, also da kann ich im Arbeitskontext irgendwie noch ein bisschen mehr mit anfangen, als immer weil diese Erwartung zu schüren, dass sozusagen jemand anders sich immer um mich kümmert und mir Sicherheit gibt, die ist mir manchmal im Moment ein bisschen zu stark. Also, weil ich glaube, dass das auch sowas ist, was manchmal behindert auch, dass wir oder verhindert, dass wir was Neues denken, dass wir uns auch auf neue Entwicklung einlassen, dass wir uns bewusst sind, dass sich Dinge verändern, dass wir uns verändern, die sozusagen nicht immer gleich Sicherheit mitbringen. Also ich bin voll dabei zu sagen, ich brauche im Unternehmen definitiv, wenn ich angestellt bin, ich meine, nun rede ich auch immer als Selbstständige, ne, aber brauche ich schon Verlässlichkeit, Vertrauen, Verbindlichkeit in den Zusagen, sozusagen auf die Menschen gucken. Ganz klarer Fall. Aber bei so Sicherheit, Heimat, Zuhause, da kribbelt es ein bisschen bei mir.
Du, aber also kaufe ich. Also kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Aber ich sag mal, überleg doch mal, wenn es um dich herum richtig turbulent ist
Ja.
und du also auch die Bahn, die man so hat, die da weiß man, oh, da könnte ich rausgeschleudert werden. Das kann passieren, ne? Wohin orientierst du dich? Damit du in dieser Welt, die für dich sehr ungewiss wird, unsicher wird, sehr beweglich ist, sehr schnell ist, Veränderung ein Normalzustand ist, du das Gefühl hast, du bist dort nicht mehr, also das ist sehr ungewiss, auf was du dich da, was da auf dich zukommt. Suchst du nicht reflexartig nach einem
Anker.
Anker, der dir Verlässlichkeit bietet in dem Zusammenhang und Stabilität bietet? So, da kannst du natürlich in deine Familie gucken, in deine Freunde gucken, in deine Partnerschaft gucken, wo auch immer du hinguckst. Aber würdest du nicht auch einen Arbeitgeber wirklich schätzen, der dir schon auch ehrlich sagt, dass das in der Tat die Realität sein wird? Die ist es und die wird es auch sein. Der ist ehrlich mit dir und gleichzeitig sagt er dir aber, gibt er dir aber auch ein Signal, du, Wir, ich versuche, also ich versuche das, was passiert, das sollst du verstehen, das soll nachvollziehbar sein für dich. Und im Prinzip achten wir darauf, dass wir gemeinsam das auch mit den Kollegen und Kolleginnen auf die Reihe kriegen. Also der dir schon auch so ein bisschen, ja, so, ich will nicht sagen, eine Umarmung gibt, das ist vielleicht für, das wäre für mich auch zu viel. Aber
Nein.
verstehst du, also ich
Ja,
glaube, dass das schon
absolut.
ein ganz zentraler Faktor ist, dass Menschen sich tatsächlich für einen Arbeitgeber entscheiden. Und wenn der Arbeitgeber das denen nicht in der Art und Weise gibt, sich woanders hinbewegt. Das glaube ich schon. Also da denke ich doch, das Gras woanders ist grüner. Da
Nee,
gucke ich doch
da
mal,
bin
ob
ich
sie was
jetzt da
Besseres findet.
absolut. Da bin ich jetzt auch, da bin ich natürlich total dabei. Also das, ich will das jetzt auch gar nicht so kalt darstellen, wie ich das gerade gemeint habe. Nur ich finde, das ist eine ganz spannende Frage und zeigt natürlich auch die große Herausforderung von Unternehmensführung und auch Menschenführung in diesen Zeiten, also auf der einen Seite sozusagen zur gemeinsamen Veränderung einzuladen und deutlich zu machen, das geht auch mit Unsicherheit einher, aber eben genau zu definieren, wo braucht es dann sozusagen eben genau diese Anker, welche Art von Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Vertrauen, Transparenz braucht es denn, ne, an welcher Stelle? Und das ist, glaube ich, nicht so easy zu beantworten und könnten wir sicherlich noch mal eine eigene Folge zu machen.
Ja, und das ist genau diese, was wir beide gerade diskutieren. Das ist die vierte Dimension der digitalen Transformation. Das ist genau das Thema. Und das hängt natürlich, wir können das auch nicht so über einen Kamm scheren, ne? Das hängt zum Beispiel ab von der Kultur eines Unternehmens, eines Arbeit oder einer Institution, von den Protagonisten und Protagonistinnen, die das gestalten. Das hängt dafür von der Geschichte auch ab. Also was hast du für eine Historie, ne? Als solches. Das hängt wahrscheinlich auch von der Branche ab. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Aber genau das ist es. Und das ist diese vierte industrielle Revolution, nicht die vierte, sondern die vierte Dimension eben jener digitalen Transformation, die jetzt eigentlich mit KI eigentlich zu dieser vierten industriellen Revolution kommt.
Jutta, das war ja wieder ein ordentlicher Ritt. Ausgehend von euren Erkenntnissen aus dem HR-Report. Das war super spannend. Also wir konnten natürlich, obwohl wir jetzt schon lange gesprochen haben, nicht alles so detailliert machen. Ist dir irgendein Punkt noch besonders wichtig, den wir vielleicht vergessen haben, oder waren das jetzt so für dich auch so die zentralen Aspekte?
Ja, ich glaube schon, dass das ist so die zentralen, also gibt es in dem Report, findet sich wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und deswegen würde ich eigentlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch einladen wollen, sich vielleicht den Report auch nochmal anzuschauen, den HR-Report oder Neudeutsch HR-Report
Ja.
anschauen wollen. Man findet es auf unserer Homepage zum Runterladen. Das ist www.ibe-ludwigshafen.de und dann HR-Report 2024, Künstliche Intelligenz in Unternehmen.
Ja, das war wieder total toll, Jutta. Vielen Dank für deine tolle Art, auch immer Dinge zu erklären und dann auch in Beziehung zu setzen. Das hilft beim Weiterdenken und beim sich zurechtfinden in diesen wilden Zeiten. Dankeschön.
Ja, ich habe zu danken. Diskussion hat wie immer ganz viel Spaß gemacht und ich habe immer viel Freude, mit dir zu denken.
Dankeschön. Auf ein neues Jahr, Jutta.
Ja,
Mach's
das wünsche
gut.
ich dir auch. Bis dann. Tschüss.